Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Die Zeit rast, vor allem im Hinblick auf das Erreichen der Klimaziele. Bis 2050 muss der Gebäudebestand energetisch saniert sein. Das stellt auch viele Wohnungsunternehmen vor große Herausforderungen. Die Sanierungsquote ist zu niedrig. Fachkräftemangel und hohe Investitionskosten bremsen den Prozess. Doch wo es Herausforderungen gibt, gibt es auch kreative Lösungen oder ganz pragmatische. Serielles Sanieren könnte ein Teil der Lösung sein. Vorgefertigte Bauteile, zum Beispiel für Dach und Fassade sowie Teile für die Anlagentechnik, müssen auf der Baustelle nur noch eingebaut werden. Das spart Zeit und setzt damit jede Menge Kapazitäten frei. Doch spart eine serielle Sanierung auch Kosten? Welche Rolle spielt das Thema Digitalisierung? Und welche Wohnungsunternehmen wagen sich überhaupt an das Projekt serielle Sanierung? Welche Bestände eignen sich dafür? Unter anderem dazu spreche ich mit meinen heutigen Podcast-Gästen. Jemand, der sich mit der seriellen Sanierung bestens auskennt, ist Andreas Kipp, Leiter Vertrieb und Marketing der Firma Renovate. Außerdem begrüße ich Sven Schubert, der als Projektleiter der Nassauischen Heimstätte ein gemeinsames Projekt betreut. Von Ihnen erfahren wir heute, wie die Zusammenarbeit beim Projekt Maintal-Bischofsheim läuft, welche Zeitersparnis die serielle Sanierung tatsächlich bringt und ja, wir sprechen auch über Kosten. Wir machen im Gespräch aber auch Mut, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das für das Erreichen der Klimaziele entscheidend sein könnte.
Und wir versprechen uns natürlich in erster Linie, das muss noch für uns zumindest bewiesen werden, dass es schneller ist, dass die Mieterbeeinflussung, also die Zeit, die in den Wohnungen gebraucht wird, am Ende kürzer ist und dass zumindest auf langfristige Sicht auch die Kosten deutlich zu senken sind noch.
Ich bin Iris Jacherz, Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Renovate, Ihr Gesamtlösungsanbieter für serielle energetische Sanierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Herzlich willkommen, lieber Herr Kipp und lieber Herr Schubert, zum heutigen Podcast mit dem Thema serielle Sanierung, der Turbo für die Wohnungswirtschaft.
Schönen guten Tag, hallo, freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo auch von mir. Viele Grüße aus Frankfurt.
Ja, Sie sitzen, glaube ich, gerade gemeinsam in Frankfurt. Ich begrüße Sie aus Hamburg. Sie bearbeiten ein Projekt gemeinsam und sind jetzt gerade in den Räumen der Nassauischen Heimstätte. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Wir hatten heute Morgen einen gemeinsamen Besprechungstermin und haben die Gunst genutzt und uns heute Morgen mal in Präsenz statt sonst immer im Video getroffen. Nutzen jetzt auch die Zeit, hier gemeinsam den Podcast aufzunehmen.
Hervorragend. Herr Kipp, Sie stehen für das Thema serielles Sanieren. Vielleicht erläutern Sie unseren Hörerinnen und Hörern zunächst einmal, weil vielleicht nicht jeder Sie kennt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Sie sich so für dieses Thema begeistern.
Sehr, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, wie in vielen Dingen kommt man irgendwie durch Zufall zu Themen und zu Jobs. So war es bei mir halt auch. Durch meine Vergangenheit in der Baustoffindustrie hatte ich immer schon einen gewissen Bezug zur Holzbauindustrie oder zum Holzbau, was ich immer schon sehr spannend fand. Und wie es der Zufall wollte, bin ich dann über die LEG irgendwann zum Thema und zur Firma Renovate gekommen, was für mich anfangs erstmal gänzlich neu war. Das Thema serielle Sanierung, erfahren wir gleich sicherlich noch ein bisschen mehr, war schon mal ansatzweise bekannt bei mir, aber nichtsdestotrotz war es ein wahnsinnig spannendes Thema vor gut 2,5 Jahren, als ich gestartet bin. Und ich glaube, das ist immer noch ein wahnsinnig spannendes Thema mit wahnsinnig viel Potenzial. Von daher, ja, freue ich mich einfach dabei sein zu können, in dem Bereich serielles Sanieren mitwirken zu können und gleichzeitig halt auch, ich spreche es mal liebevoll, von der Szene weiter voran entwickeln zu können.
Ja, Herr Schubert, wir haben es gerade gehört. Der Herr Kipp sieht im seriellen Sanieren jede Menge Potenzial. Sie machen jetzt eben ein gemeinsames Projekt. Ihr Arbeitgeber, die Nassauische Heimstätte, zählt einerseits zu den größten Wohnungsunternehmen in Deutschland, aber auch gleichzeitig zu den innovativsten. Deshalb frage ich nach Ihren Beweggründen. Warum sanieren Sie jetzt ein Quartier oder einen Bestand seriell, wenn es doch eigentlich auch anders geht?
Das ist eine gute Frage, die haben wir uns zu Beginn auch gestellt. Warum sollen wir denn seriell sanieren? Was sind denn die Vorteile, die sowas bringen würde? Wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt mit dem seriellen Bauen. Wir haben schon mal eine ganze Siedlung seriell aufgestockt und haben da für uns ein paar Vorteile rausgearbeitet und sind jetzt natürlich auch mit einer Vielzahl an geänderten Rahmenbedingungen stehen wir vor der Notwendigkeit, einen Strategiewechsel zu vollziehen, nämlich die Gebäude nicht mehr so ganzheitlich anzufassen, wie wir das bisher gemacht haben, sondern eher auf eine Klimaneutralität hin weiterzuentwickeln. Und da ist natürlich eine serielle Sanierung, wie wir sie jetzt hier in Maintal-Bischofsheim ausführen, eine ganz gute Möglichkeit.
Welche Vorteile haben denn die Mieterinnen und Mieter von so einer seriellen Sanierung, Herr Schubert? Oder was versprechen Sie denen, wenn da so Sanierungsprojekte sind, ja, gehen ja meistens mit einer Menge Gegenwehr einher?
Wir hatten passenderweise gestern eine Mieterveranstaltung vor Ort. Wir bieten das immer mal wieder an, insbesondere auch bei so einem Projekt, wo ja wahrscheinlich vor Ort immer mal wieder eine größere Gruppe zu sehen sein wird, die sich die Gebäude angucken, haben wir das angeboten und unsere Mieter informiert. Und wir versprechen uns natürlich in erster Linie, das muss noch für uns zumindest bewiesen werden, dass es schneller ist, dass die Mieterbeeinflussung, also die Zeit, die in den Wohnungen gebraucht wird, am Ende kürzer ist und dass zumindest auf mittel- oder langfristige Sicht auch die Kosten deutlich zu senken sind noch.
Herr Kipp, jetzt kennt man beim Thema seriellen Sanierung das Wort Energiesprong, das Energiesprong-Prinzip. Ist das, was Sie machen mit Renovate, mit dem vergleichbar? Können Sie das mal ein bisschen ausführen, bitte?
Gerne. Ja, das basiert darauf. Ja. Also der Energiesprong-Gedanke zieht ja dahingehend, dass es mehr oder weniger eine Net-Zero-Betrachtung ist. Also ist das Haus im Mittel sich selbst versorgt letztlich, so der Energiesprong-Gedanke. Das verfolgen wir nicht in Gänze als Standardprodukt, um es vielleicht einmal so zu formulieren, sondern wir gehen immer als Zielprodukt auf EH55 im ersten Schritt, weil wir der Meinung sind, dass das so ein bisschen, wir sagen, der Sweet Spot aus Kosten, Nutzen und Fördersituation ist. Und wenn beispielsweise die Nassauische Heimstätte sagt, sie möchte gerne mehr machen, dann machen wir das natürlich auch als Generalunternehmer. Aber es ist jetzt nichts, wo wir sagen, das ist das, was wir im ersten Schritt machen müssen. Ja, also daher glaube ich, kann man ein etwas in Anführungsstrichen abgeschwächteres Produkt als EH5, also auf EH55 Standard gehen, ohne dass man jetzt wirklich zu weit noch eine zusätzliche PV-Anlage und irgendwie errichten und ertüchtigen muss, weil das natürlich dann das ganze Thema Kosten auch unnötig nochmal nach oben fährt und der Nutzen daraus letztlich, ja, ich möchte nicht sagen, in Frage gestellt ist, aber jeder hat ja ein bisschen anderes Empfinden dafür, was er für sich möchte. Am Ende ist es dann so, dass der Auftraggeber, also das Wohnungsunternehmen, für sich selbst entscheidet, wie weit will ich gehen oder eben halt auch nicht.
Jetzt eine Frage im Prinzip an Sie beide. Muss man eigentlich ein großes Wohnungsunternehmen sein, um eine serielle Sanierung zu realisieren? Also sprich, wie aufwendig ist das? Wie viel Manpower brauche ich im Unternehmen selber? Jetzt ist die Nassauische Heimstätte entsprechend, nehme ich mal an, hat genügend personelle Ressourcen, aber vielleicht gibt es auch viel kleinere Unternehmen, die durchaus auch eine serielle Sanierung in Betracht ziehen, aber wo die personellen Ressourcen einfach etwas eingeschränkt sind.
Ja, das ist richtig. Wir hätten theoretisch die Ressourcen im eigenen Haus. Ich komme ja aus dem Unternehmensbereich Modernisierung, Großinstandhaltung. Das heißt, wir modernisieren auch selbst in Einzelgewerken. Aber wir beauftragen auch andere Generalunternehmen mit der Modernisierung, wie wir das jetzt auch hier in der Partnerschaft mit Renovate gemacht haben. Also es gibt aus meiner Sicht jetzt keine Größenbeschränkung für das Projekt oder für die Beauftragung. Aber eine Fragestellung, die in dem Zusammenhang vielleicht wichtiger ist, ist der Effekt, den man erzielen möchte. Also hat man denn das Potenzial, um auch weitere Projekte noch durchzuführen, hat man das Potenzial, das Produkt für seinen Bestand anzupassen und auch das Potenzial, dann natürlich die Kosten zu senken. Das ist ja so ein bisschen der Hintergrund. Das ist, glaube ich, die Fragestellung, die da eher wichtiger ist für den jeden Einzelnen und auch zu beantworten gilt.
Wenn ich da einmal einhaken darf, also klares Ja, auch von meiner Seite aus natürlich. Ich glaube, wir müssen immer betrachten und schauen, welche internen Kapazitäten habe ich als Wohnungsunternehmen. Und von daher tut sich vielleicht das eine oder andere größere Unternehmen durchaus leichter damit, weil sie sagt, ich habe einfach die Manpower. Es gibt aber einfach ganz viele, die eben nicht die Manpower haben. Und für die ist es natürlich ideal, wenn man quasi das Thema serielles Sanieren, also wir sprechen ja mal gerne One Face to the Customer, alles aus einer Hand dem Kunden anbieten, ja so ein bisschen das Rundum-Sorglos-Paket letztlich anbieten und man sich intern eigentlich in Anführungsstrichen weniger damit auseinandersetzen muss, die Manpower zur Verfügung stellen muss, Einzelgewerke beispielsweise irgendwo koordinieren muss. Ich spreche gerne bildlich aus der Perspektive, müsste sich das vorstellen, sie übergeben uns als GU den Schlüssel für ein schlecht energieeffizientes Gebäude und wir transformieren es letztlich dann im Zeitraum X auf einen guten Standard und übergeben dann am Ende den Schlüssel wieder und der Kunde hat bestenfalls wenig Berührungspunkte damit gehabt. Keine ist natürlich völlige Illusion. Man hat immer Abstimmungsthemen und Meetings dergleichen. Aber die eigentliche Arbeit ist, glaube ich, schon deutlich reduzierter.
Das heißt, die Manpower liegt auch bei Ihnen, bei Renovate, die Sie zur Verfügung stellen. Und beim Wohnungsunternehmen könnte es auch mit weniger Projektleitern oder Verantwortlichen dort, ist das machbar, ist durchführbar, so ein Projekt?
Absolut, absolut. Also so wie ich es gesagt habe, also Projektleiter hat man natürlich immer noch mal, dieses logischerweise begleiten und auch zur Sicherheit natürlich auch prüfen, ob das alles ordentlich zur Sache geht und abläuft, logischerweise. Aber es braucht halt nicht unbedingt jemanden vor Ort, sondern da haben wir unsere Bauleiter, Bauprojektleiter. Jedes Gewerk wird von uns gesteuert. Also wir sind lediglich derjenige, der den Auftrag entgegennimmt, dann auch natürlich alles ausführt, so dass sich der Bestandshalter nicht darum kümmern muss. Und weil wir eben das Thema Mieterkommunikation oder Mieterveranstaltung auch hatten. Auch das ist natürlich ein wahnsinnig großer Schlüssel zum Erfolg des Projektes, was wir mit anbieten, so eine Art Mieterkommunikation. Damit meine ich nicht irgendwie nur ein Tool, eine Plattform, eine App oder dergleichen, sondern es geht darüber hinaus, dass wir natürlich eigene Manpower haben, Mitarbeiter, die sich ausschließlich der Kommunikation zum Mieter halt widmen, Terminierung vornehmen, wenn Probleme auftreten, so ein typisches Ticketsystem, ja, was normalerweise dann beim Bestandshalter eintrudelt, was dann von uns aus koordiniert und abgearbeitet wird, ja, und jeglicher Art und Weise dort unterstützend zur Seite steht. Und das nicht nur in der Prozesskette tatsächlich sehr vorteilhaft und hilfreich für uns beiderseitig ist, sondern auch einfach gleichermaßen dem Mieter gegenüber sehr viel Wertschätzung mitbringt. Und gerade solche Projekte, wenn wir über Geschwindigkeit und Optimierung sprechen, dann funktioniert das nur, wenn der Mieter abgeholt ist. Wenn der keine Lust hat, die Tür aufzumachen, denn das darf man nicht vergessen, so sind wir ja auch gleichermaßen davon abhängig, dass natürlich ein Mieter wohlwollend uns die Tür öffnet, weil der Umschluss der Gastherme etc. vorgenommen werden muss, dann ist das etwas, was uns sehr hilft. Ja. Und wenn man dann einfach dort wertschätzend und gut freundlich gegenübertritt und dieses Tool bietet, dann ist das schon die halbe Miete, möchte ich mal sagen. Ja.
Herr Kipp, die nächste Frage. Sie haben jetzt ein paar Vorteile uns auch genannt, die serielles Sanieren mit sich bringt. Aber woran liegt es denn, dass wir noch weit entfernt von einem Raketenstart sind? Hat das vielleicht auch mit mangelnder Digitalisierung in den Unternehmen zu tun oder steht das nicht im unmittelbaren Zusammenhang?
Na, die Digitalisierung würde ich da nicht als Grund sehen. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, die Szene ist noch überschaubar jung. Ja, also wann sind die ersten Projekte gestartet? Es ist natürlich etwas Neues und nichts, was man sofort, wo man sofort vielleicht mit loslegt. Wenngleich, wenn man auch einfach mal auf die Website vom Energiesprung schaut, dann sieht man einfach schon, wie viele Projekte deutschlandweit umgesetzt werden.
Ja, auch im Ausland, ne? Im Ausland ist, kann man ja auch mal über die Grenzen hinausschauen. Ja.
Definitiv, aber es ist, das glaubt man oftmals gar nicht, wie viel tatsächlich schon umgesetzt wird. Es kommt einem immer sehr wenig vor. Ich glaube, da spricht man auch sehr häufig von einer typischen Bubble. Ja, man denkt, es müsste eigentlich viel mehr los sein. In gleicher Maßen oder in beiden Richtungen betrachtet. Ja, also es gibt immer noch genug, die von serieller Sanierung noch gar nichts gehört haben. Ich glaube aber, dass das auch ein durchaus verständliches Thema ist und nachvollziehbares Thema ist, weil es sind erstmals große Investitionen, keine Frage, die nicht von heute auf morgen gestemmt werden. Es sind Pilotprojekte oder es ist Projektgeschäft. Ehe wir da von der Planung in die Umsetzung kommen und dann auch ein fertiges Projekt haben, auch wenn wir schneller sind, nichtsdestotrotz gehen ja Monate ins Land, ja. Und wenn man dann auf dem Zeitraum 3 Jahre das betrachten, dann glaube ich, kann sich jeder selber hochrechnen. So viele Projekte können dann vielleicht auch noch nicht umgesetzt werden. Das ist das eine. Und gleichzeitig muss man auch sagen, es ist einfach ein neues Produkt, ein neues Thema, was einfach, wir sprechen ja viel über serielles Bauen, also Neubauen. Ja, das hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon deutlich weiterentwickelt. Ja, das ist etwas, was wir sind am Anfang. Und ich glaube, für den Anfang haben wir uns schon stark hochskaliert auf der einen Seite. Und gleichzeitig tut es einer Szene natürlich nicht unbedingt gut, wenn oftmals gewisse Unsicherheiten da sind. Ja, nehmen wir mal das Thema Förderung, was sicherlich ein großes Thema ist, was für ein neues Produkt unabdingbar ist am Anfang, um es auch hochskalieren zu können. Ja, da haben wir, glaube ich, in den vergangenen Monaten auch eine gewisse Unsicherheit gesehen. Dann wurden Fördertöpfe eingestampft beziehungsweise zurückgehalten, Unsicherheit kam auf. Dann gab es natürlich der eine oder andere, der gesagt hat, ich probiere das aus mit einem Pilotprojekt und setzt sich dann erstmal ein bisschen zur Ruhe und sagte, jetzt lasse ich erstmal die anderen probieren. Ja, es braucht immer Unternehmen, die einen gewissen Pioniergeist haben und dort vorangehen. Also ich glaube, das, was die Nassauische Heimstatt hier tut in der Region Frankfurt oder Hessen, ist schon ein sehr gutes Zeichen dafür, dass das einfach halt auch weiter vorangeht. Oder aber auch, wie es die LEG in NRW getan hat. Also ich glaube, man muss der Branche einfach noch durchaus ein bisschen Zeit geben, möchte ich nicht sagen, aber zumindest auch Verständnis dafür haben, dass es nicht einfach von heute auf morgen genommen wird. Also von daher kann ich nur appellieren, alle Bestandshalter ausprobieren. Es ist nicht mehr so dramatisch, wie es vor 3 Jahren vielleicht war, wo es immer hieß, Projekte müssen oder Gebäudetypen müssen quadratisch praktisch gut sein. Es sind mittlerweile viele Lösungen entwickelt worden, die umsetzbar sind. Also da hat sich schon viel getan und das serielle Sanieren wächst und ist, glaube ich, den Kinderschuhen da auch entsprechend entwachsen mittlerweile.
Quadratisch praktisch gut ist ein gutes Stichwort. Herr Schubert, wie sieht es denn aus, das Quartier Maintal-Bischofsheim, bei dem Sie jetzt eben seriell sanieren? Warum haben Sie sich genau dieses Quartier ausgesucht?
Ja, wir sind ja als Bestandshalter im Grunde langfristig orientiert. Also das heißt, wir haben einen Wirtschaftsplan, der relativ formal erarbeitet wird, der für uns immer in die Zukunft schaut, der natürlich für uns als Modernisierungsbereich mehrere Jahre, im besten Fall sogar 5 Jahre, in die Zukunft ein Projekt vorsieht, was in einem bestimmten Maßnahmenumfang gemacht werden muss oder soll. Und wir schauen uns da meistens die Gebäude relativ genau an. Das ist ein schrittweises Verfahren. Und genauso sind wir hier im Grunde auch vorgegangen. Wir haben hier nur eine Besonderheit noch eingefügt. Wir haben eine Portfolioanalyse durchgeführt und uns mal die Gebäude angeschaut, typologisch angeschaut, die wir im Bestand haben. Und haben dann Cluster gebildet, haben die Gebäude eingeteilt und dabei auch festgestellt zum Beispiel, dass der Gebäudebestand mehrheitlich aus den 1950er oder 60er Jahren beziehungsweise auch aus den 1970er Jahren noch ist. Das heißt, die Gebäude sind alle vor einem bestimmten Hintergrund gebaut worden, mit bestimmten Materialien, in einer bestimmten Bauweise, der, wie es hier auch in Maintal ist, sogar über mehrere Gebäude hinweg baugleich ist. Es gibt nur ganz wenig Kriterien, die abweichen, und haben uns auf der Basis dann Gebäude rausgesucht, die sich eignen würden für eine serielle Sanierung, haben auch zum Beispiel hier in Maintal noch einen zweiten Abschnitt dann noch vorgesehen, der möglich ist, weil dort noch weitere Gebäude in unserem Bestand sind, und haben auf der Basis eben Maintal-Bischofsheim ausgewählt und das jetzt für die Modernisierung vorgesehen. Entweder in herkömmlicher Bauweise, also sozusagen auf Basis einer Einzelgewerksausschreibung, oder eben für eine serielle Sanierung.
Da frage ich Sie auch beide jetzt einfach mal, was wurde denn bisher in Maintal-Bischofsheim erreicht? Also wie ist der Projektstand? Was sind denn da so für Meilensteine? Spricht man da von Meilensteinen bei einer seriellen Sanierung?
Unbedingt. Also es gibt im Bauzeitenplan eine ganze Menge Meilensteine. Ein Meilenstein war zum Beispiel zuletzt die Einreichung des Bauantrags. Wir schließen nächste Woche, glaube ich, die Leistungsphase 5, also die Ausführungsplanung ab. Ist auch wieder ein ganz wichtiger Meilenstein. Kann der Herr Kipp vielleicht gleich nochmal sagen, in Vorbereitung einfach der Werkvorbereitung, also der Werkplanung. Ein ganz wichtiger Meilenstein für uns intern, der liegt aber noch eine ganze Weile zurück, nämlich im letzten Jahr schon, dass wir hier die Entscheidung getroffen haben, hier eine serielle Sanierung auszuführen. Wir haben die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben ein sehr ausführliches, wettbewerbliches Verfahren gestellt. Renovate hat sich da tatsächlich mehreren Unternehmen in der Konkurrenz auch gestellt und ist am Ende aus dem Verfahren ja als Sieger hervorgegangen. Und das zeigt so ein bisschen, dass wir es eben auch gar nicht leicht genommen haben und da mit Bedacht dran gegangen sind, aber trotzdem uns ja auch einiges davon versprechen.
Herr Kipp,
ja.
Was sind Ihre Meilensteine auf Generalunternehmerseite?
Also in erster Linie muss man natürlich immer sagen, rein, ich lasse das Projekt mal gerade außen vor, komme ich gleich zu, für uns als Unternehmen natürlich schon ein Meilenstein, dass wir jetzt hier auch ein erstes großes Projekt in der Hessenregion durchführen. Wir haben dadurch auch für uns eine eigene Niederlassung jetzt gegründet, weil wir natürlich sagen, das Potenzial in Hessen grundsätzlich, das, was wenn Düsseldorf beziehungsweise in Nordrhein-Westfalen gemacht haben, das wollen wir jetzt hier entsprechend fortsetzen. Von daher ist das tatsächlich für uns als Unternehmen auch ein Meilenstein, mit der Nassauischen Heimstätte hier aktiv zu werden. So wie Herr Schubert das gesagt hat, ich glaube, der ganze Prozess dahin war durchaus ein bisschen anders gestrickt als das, was man vielleicht aus der Vergangenheit, wie Projekte auch der Seriensanierung angegangen worden sind. Wir sind ja alle mal gestartet mit der Idee, pragmatisch schnell in die Umsetzung zu kommen, ja, dem Wohnungsunternehmen mit der Seriensanierung eigentlich ein Zielprodukt anzubieten. So wie Herr Schubert das gesagt hat, dem Wettbewerb stellen, das sind natürlich alles Dinge, die ebenfalls mit dazugehören. Und aufs Projekt bezogen an sich, glaube ich, haben wir hier eine Situation. Wir sprechen immerhin ja auch von einer ordentlichen Größe. Ja, wir sprechen über 4 Gebäudekörper mit jeweils 24 Wohneinheiten, also in Summe 96 Wohneinheiten, die dort umgesetzt werden. Sicherlich auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr, ja, wenn man über Umsetzung in der Gebäudeklasse 4 spricht. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass natürlich Planungen und Umsetzungen von Gebäuden in der Seriensanierung in der Gebäudeklasse 4, was wir hier haben, auch nochmal eine etwas andere Herausforderungen sind, die halt auch geplant und umgesetzt werden müssen. Und was ebenfalls noch hier ein bisschen anders war als das, was wir sonst vielleicht so umgesetzt haben, ist die Tatsache, dass wir hier ja schon eine ja neu eingerichtete TGA-Versorgung vor Ort gefunden haben, also die Nassauische Heimstätte bei dem Quartier vorab schon mal die Heizungsversorgung oder die TGA-Versorgung in Cubes vorgeschaltet, die wurden schon umgesetzt. Das heißt, das ist etwas, was wir gar nicht mehr umsetzen müssen. Und ja, was man hier dann halt da tatsächlich auch sagen kann, ist, dass wir hier, weil ich es auch eben schon einmal angedeutet habe, nicht, die Gebäude sind ja auch nicht quadratisch praktisch gut, sondern die haben Balkon- bzw. Lodging-Ausführungen, wo wir jetzt die mit Balkonplatten rausschneiden und mit Einsatzbalkonen entsprechend agieren und dies entsprechend umsetzen, ja. Und
bei 4 Gebäudekomplexen oder Gebäudekörpern der Größenordnung. Wir werden im Juli mit dem Baustart beginnen, ja, so wie Herr Schubert das gesagt hat, Leistungsphase 5 demnächst abgeschlossen. Wir gehen dann in die Umsetzung jetzt im Juli. Ja, wollen dann bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann, je nachdem wie auch natürlich so ein bisschen die Situation, das Wetter auch mitspielt, dass wir dann auch, gut, Weihnachtsferienzeit ist auch immer so ein Thema, dass wir dann aber zum, ganz grob betrachtet, zu Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann auch komplett in der Umsetzung fertig sind diesbezüglich.
Okay, also insgesamt rechnen Sie dann so, wenn Sie sagen, im Juli starten, so mit 7-8 Monaten?
Ja, also grob kann man das so sagen. Ist natürlich Thema Planungsphase noch, muss man auch noch mit berücksichtigen. Also es ist ja vorgelagert sowieso.
Genau.
Ist auch das Thema der Genehmigung, wovon wir auch eine gewisse Abhängigkeit haben, Brandschutzkonzept etc. pp. Das sind manchmal Dinge, die hat man ja selbst gar nicht unbedingt in der Hand.
Herr Schubert, wir haben jetzt viel gehört und jetzt vor allem auch hier die eigentliche Bauphase oder Umbauphase ist ja relativ kurz. Was ist denn aus Ihrer Sicht erfüllt, wenn Sie sagen, das Projekt ist jetzt erfolgreich? Beziehungsweise was erwarten Sie sich, um vielleicht auch weitere Projekte der NHW seriell zu sanieren?
In erster Linie wird ja das Projekt natürlich für das Bestandsgebäude beziehungsweise auch für unsere Mietenden umgesetzt, die ja davon profitieren, dass das Gebäude energetisch maßgeblich auf einen Stand versetzt wird, den es vorher nicht hatte und der ja auch zukunftsweisend sein soll. Also ist es notwendig, das muss ich jetzt einfach sagen, dass unsere Mietenden zufrieden sind, dass das Projekt innerhalb der Kosten abgeschlossen wird und dass das Projekt natürlich auch innerhalb der Zeit abgeschlossen wird. Aber für uns ist es ja, vielleicht hat man das eben schon so ein bisschen herausgehört, wir haben uns da sehr intensiv schon im Vorgriff befasst und auch in dem wettbewerblichen Verfahren schon sehr intensiv damit befasst, vielleicht sogar intensiver, als wir das sonst machen. Eben auch aus dem Umstand heraus, dass wir auch verstehen wollen, was da bei der seriellen Sanierung passiert. Dass wir verstehen wollen, was man bei zukünftigen Projekten, auch bei der Projektauswahl, bei der Auswahl der Gebäude anders machen kann und dass wir daraus lernen können. Also das muss am Ende das Projekt auch leisten.
Okay.
Und deshalb ist es gerade so wichtig, dass die Zusammenarbeit, so wie sie ja jetzt angelaufen ist, genauso partnerschaftlich und genauso offen weitergeführt wird.
Ja, Sie machen auch einen ganz harmonischen Eindruck, Sie beide da in Ihrem Frankfurter Büroraum. Aber jetzt mal weg von Harmonie, sondern zu harten Fakten oder beziehungsweise zu Kosten. Also es wurde jetzt schon immer wieder, klang es durch, das Projekt ist erfolgreich, wenn wir innerhalb der kalkulierten Kosten bleiben. Serielle Sanierung sollte günstiger sein als herkömmliches Sanieren. Also immer wieder fällt irgendwie auch das Wort Kosten. Herr Kipp, wie ist das jetzt? Ist das serielle Sanieren teurer oder günstiger als eine herkömmliche Sanierung? Ich nehme an, eine einfache Antwort werde ich nicht bekommen.
Gut geschätzt, ja. Aus unserer Sicht ist es natürlich, was wir so sagen, absolut wettbewerbsfähig. Ja, ich glaube, man muss es immer noch mal unter dem Aspekt sehen, was bekomme ich letztlich gesamt technisch angeboten. Ja, also tue mich immer ein bisschen schwer, wenn man nach Kosten gefragt wird. Wir müssen in erster Linie mal sagen, gegenüber einer konventionellen Sanierung beispielsweise sprechen wir dann auch wirklich über denselben Standard am Ende. Ja, also wichtig ist, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern Äpfel mit Äpfeln. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Dass wir durchaus die angesprochenen Fördertöpfe oder die 15% Förderung uns sehr zugutekommt, das ist, glaube ich, auch klar. Ich glaube, das ist aber auch verständlich, wenn man ein neues Produkt hat, was halt hochskaliert werden soll und muss. Ja, von daher ist es immer sehr von Vorteil, wenn man mehrere Projekte macht, damit man auch einfach schon dort die Learnings hat und die Optimierung vornehmen kann. Ich hatte es gesagt, aus unserer Sicht sind wir wettbewerbsfähig, wenn wir natürlich diese 15% Förderung, die wir für die serielle Sanierung zusätzlich bekommen, abziehen. Ich glaube, dann bewegen wir uns auf einem Level, was like for like tatsächlich sehr vergleichbar und auf einem Niveau liegt. Auf der einen Seite, jetzt
gibt es vielleicht den einen oder anderen, der aufschreit, na, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Ja, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer irgendwie Sonderthemen, möglicherweise, weil das Gefüge irgendwo ein regionales, ein etwas anderes ist, weil vielleicht eine besondere Herausforderung beim Produkt oder bei dem Projekt selber ist. Unterm Strich, glaube ich, braucht man sich aber nicht mehr davor verstecken und Angst haben, als Auftraggeber oder als Wohnungsunternehmen zu sagen, ich probiere das gar nicht erst aus, weil das ist sowieso zu teuer. Das ist, glaube ich, etwas, das liegt mir auch sehr am Herzen, hier einmal zu betonen, dass das eine falsche Wahrnehmung mittlerweile ist. Ich glaube, da muss man individuell drüber sprechen und schauen, was möglich ist. Ich glaube, es ist auch ganz entscheidend, dass man nicht nur die absoluten Kosten berücksichtigt bzw. betrachtet, sondern auch gleichermaßen schaut, was bekomme ich denn im Gegenzug? Ja, also wir hatten eben mal die internen Kapazitäten angesprochen, die bei dem einen oder anderen Bestandsunternehmen natürlich dann wegfallen. Es hat etwas mit Schnelligkeit zu tun. Wie schnell kann ich in die Umsetzung oder beziehungsweise die Mieterhöhung nachher durchführen, beziehungsweise wann zahle ich weniger CO2-Abgaben beispielsweise, ja? Wie viel Aufwand müsste ich vielleicht noch für eine interne Mieterkommunikation reinstecken? Ich glaube, das sind alles viele Punkte, die ebenfalls in diese Betrachtung mit reingezogen werden müssen. Und wenn man sich das einfach anschaut, dann glaube ich, haben wir mittlerweile schon ein durchaus sehr, sehr wettbewerbsfähiges, manchmal vielleicht sogar auch einfach, je nachdem, wie groß das Projekt ist, muss man ja auch sagen, hat ja auch ein bisschen davon ab, die Abhängigkeit. Spreche ich über ein etwas kleineres oder spreche ich tatsächlich über ein größeres, wo ich natürlich einen ganz anderen Mengeneffekt habe. Aber unterm Strich ist das etwas, was wir sagen können, dass es, dass man keine Scheu mehr haben muss davor, dem Thema serielles Sanieren. Und man sieht sehr deutlich, dass wir da uns alle in der Szene deutlich weiterentwickelt haben.
Herr Schubert, deshalb auch an Sie die Frage, wann rechnet sich so ein Projekt für Sie? Also ich will jetzt nicht nach den konkreten Kosten fragen, klar, aber wie amortisieren sich diese Investitionen? Oder wie schnell?
Naja, das ist auf jeden Fall eine langfristige Betrachtung. Ich habe es ja schon erwähnt, wir sind Bestandshalter, also wir sind langfristig orientiert. Und wie jedes andere Projekt, das wir bearbeiten, wie jedes andere Projekt, das wir durchführen, muss grundsätzlich am Ende der Portfoliobetrachtung, am Ende der Renditebetrachtung ein positives Ergebnis stehen. Das ist Grundvoraussetzung für die Umsetzung. Und das Projekt rechnet sich für uns, wenn wir hier auf das konkrete Projekt bezogen, wenn wir natürlich ein Learning aus dem Projekt mitnehmen, wenn wir das Projekt positiv abschließen und wenn wir weitere Projekte daraus generieren können. Also wenn wir für unseren Bestand weitere Details herausarbeiten können, die uns in Zukunft es ermöglichen, das Projekt kostengünstiger umzusetzen.
Okay, meine Herren, unsere Zeit ist leider schon fast vorbei. Auch wenn ich jetzt über das Thema serielle Sanieren heute ganz viel gelernt habe, viel erfahren habe und ich denke auch unsere Hörer, und wir könnten gefühlt auch noch ewig weitersprechen. Ich weiß, dass weiter diskutiert wird über das Thema, auf jeden Fall beim Wohnzukunftstag des GdW im Juni. Da ist das ein großes Thema. Also das lohnt sich auf jeden Fall, als Wohnungsunternehmen da nochmal hinzukommen. Jetzt komme ich schon sozusagen zu unserer letzten Frage im Podcast und damit auch zum gemütlichen Teil, nämlich wen würden Sie gerne mal auf eine Limo treffen und wer nimmt den ersten Schluck, Herr Kipp oder Herr Schubert?
Customer first.
Also Herr Schubert.
auf eine Limo treffen, das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt spontan, wir haben hier nur ein Wasser vor uns stehen. Deshalb weiß ich gar nicht, wen ich einladen würde. Ich glaube, ich stoße mit dem Herrn Kipp als erstes mal an jetzt.
Das ist doch eine gute
Idee.
Das finde
ich gut.
Genau.
Das finde ich gut.
Ja.
Das unterstütze ich sehr gern. Aber auf die Frage vielleicht nochmal zurückzukommen. Schwierige Frage, gibt sicherlich viele Leute, aber aus aktuellem Anlass würde ich mal den Friedrich Merz nehmen.
Wunderbar. Jetzt muss er aber erstmal noch gewählt werden. Das ist ja zumindest heute am Tag der Aufnahme dieses Podcasts noch nicht klar. Zur Aussendung des Podcasts in wenigen Tagen ist es dann hoffentlich klar. Genau. Herr Schubert und Herr Kipp, vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Es war sehr spannend und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Projekt. und in Maintal-Bischofsheim, über das ich gerne dann auch auf Stand gehalten werde. Ganz ehrlich, das stände ich mir auch sehr spannend vor. Und natürlich finde ich es auch spannend, wenn die Zusammenarbeit zwischen Ihnen weitergeht. Und auch sonst, wenn Renovate was für andere Wohnungsunternehmen tut, dann informiert uns. Wir sprechen, lesen, schreiben, wie auch immer, gerne dazu in der DW, die Wohnungswirtschaft. Vielen Dank an Sie beide.
Ganz herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch an Sie. Sie sind natürlich ganz herzlich eingeladen. Wenn die Baustelle losgeht, kommen Sie gerne vorbei.
Komme ich vielleicht wirklich drauf zurück. Das interessiert mich sehr. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich fasse das Gespräch nochmal kurz für Sie zusammen. Ein Generalunternehmer und sein Projektpartner. Das war der Podcast mit Andreas Kipp von Renovate und Sven Schubert der Nassauischen Heimstätte. Zündet die serielle Sanierung den Turbo beim Erreichen der Klimaneutralität? Zumindest könnte sie es. Die Voraussetzungen sind eigentlich gar nicht so schlecht. Die Herren zeigen sich zumindest, was Zeit und auch Kosten angeht, zuversichtlich. Serielles Sanieren eignet sich natürlich vor allem für baugleiche Gebäudetypen. Inzwischen sei man aber technisch so weit, auch herausfordernde Grundrisse mit ins Portfolio aufzunehmen. Vieles ist inzwischen möglich. Das gemeinsame Projekt der NHW und Renovate ist das Quartier in Maintal-Bischofsheim. Die Entscheidung für die serielle Sanierung habe man sich nicht leicht gemacht. Aber letztlich sieht es die NHW auch als Versuchsballon und sieht sich selbst in einer Vorreiterrolle. Am Ende profitieren die Mieter von kurzen Bauzeiten und einer Wohnung auf einem energetischen Stand, der zukunftsweisend ist. Kosten, ja, natürlich muss sich so ein Projekt irgendwie rechnen. Man sei durchaus konkurrenzfähig zu herkömmlichen Sanierungsmaßnahmen und wenn bei der Renditebetrachtung ein positives Ergebnis steht, dann sei man zufrieden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's mit frischem, prickelndem Input für diese Limo. Sie wollen noch mehr wissen? Dann schauen Sie gern in unsere Shownotes. Ein Dank geht raus an unsere Limo-Team im Hintergrund. Wir hören uns wieder nächsten Montag. Bis dahin alles Gute und spannende Fachinformationen. Ihre, eure, Iris Jacherz.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.